Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und neben mir ist
Barbara Rohrhofer.
In diesem Sommer haben wir nämlich ein ganz besonderes Special für euch.
Nämlich 6 Folgen, die unter die Haut gehen.
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Hautgesundheit.
Von Akne bis zu Kosmetik.
Von Neurodermitis bis Botox.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem OÖN-Gesundheitspodcast. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast und Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und diesmal bin wieder ich die, die Fragen stellt. Und wir kommen zur 6. Folge von unserem Sommer-Special zum Thema Hautgesundheit und wir haben schon unglaublich viele Themen hier abgehandelt und besprochen und heute dreht sich alles rund um unsere Haut, insbesondere im Gesicht. Und wir wissen alle, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber wir sind tagtäglich mit unserem Spiegelbild konfrontiert und da schauen wir natürlich auch hin und wieder mal ganz genau hin. Und deshalb reden wir heute über unsere Haut im Gesicht. Was tut denn unserer Haut gut und was kann denn eine Kosmetikerin beitragen, damit es uns besser geht, damit wir uns wohler fühlen in unserer Haut und natürlich auch, was können wir selber tun für unsere Haut? Wie schaut denn eine gute tägliche Pflegeroutine für unser Gesicht aus? Ich freue mich auf meine Gesprächspartnerin, die mir gegenüber sitzt. Sie ist Kosmetikerin, hat ihr eigenes Kosmetikinstitut Medästhetik in Leonding. Herzlich willkommen, Julia Meyer.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Jetzt steht bei deiner Beschreibung auf deiner Website medizinische Kosmetik. Starten wir mal mit einer Abgrenzung und mit dem Versuch, mal so die Basis zu schaffen. Was ist denn medizinische Kosmetik und andersrum auch, was ist sie denn nicht?
Also wir differenzieren grob so die klassische Kosmetik, auch ohne den Einsatz von den Geräten, und dann die medizinische Kosmetik, die etwas intensiver arbeitet. Das soll aber nicht heißen, dass die klassische Kosmetik schlechter wäre.
Also es ist einfach ein erweitertes Feld.
Genau,
sozusagen.
Ein intensiveres, erweitertes Feld, wo mehr Geräte zum Einsatz kommen.
Über diese Geräte plaudern wir später dann auch noch. Was fällt denn jetzt nicht in den Aufgabenbereich einer Kosmetikerin? Wo kann man denn sagen? Weil man hat schon ein bisschen auch das Gefühl in den vergangenen Jahren, da ist so auch ein bisschen verschwommen. Ja, wo ist jetzt die Abgrenzung? Was macht ihr zum Beispiel auch nicht mehr, was vielleicht ein Arzt oder eine Ärztin machen müsste?
Auch eine spannende Frage. Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich Injektionen mache. Das macht eine Kosmetikerin natürlich bitte nicht. Mhm. Eine Kosmetikerin hat grundsätzlich als Arbeitsfeld die gesunde Haut. Ja, und darf jetzt bitte nicht spritzen oder sonstige Sachen machen. Ja.
Also das ist auch ganz wichtig, dass wir das auch erwähnt haben, weil eben man hört so dieses und jenes, also das mal als Abgrenzung. Jetzt arbeitest du täglich mit Haut. Was heißt denn für dich gesunde Haut?
Gesunde Haut bedeutet für mich eine strahlende Haut, die im Gleichgewicht ist. Ja, eine gesunde Haut, eine strahlende Haut, die Hautbarriere ist intakt. Ja, keine Entzündungen, keine Rötungen, eine intakte Hautbarriere. Gesunde Haut, die strahlt und das auch zeigt, ja.
Also möglichst ebenmäßig, so wie man es sich eben auch vorstellt. Und weil wir eben auch die Injektionen angesprochen haben, wir hatten ja schon die Folge zum Thema Falten, auch was man mit Botox, Hyaluronsäure alles machen kann. Jetzt bleiben wir eben an der Oberfläche sozusagen und schauen, was wir hier machen. Jetzt kommt eine Kundin, ein Kunde zu dir, setzt sich hin, legt sich hin und das Erste, was du wahrscheinlich machen wirst, ist mal die Haut anzuschauen. Was siehst du denn da überhaupt? Worauf schaust du?
Also das Erste, bevor der Kunde sich hinlegt, ist mal die Frage, was der Kunde eigentlich möchte. Mhm. Weil was stört den Kunden, was der Kosmetikerin vielleicht auffällt, ist vielleicht was anderes als das, was den Kunden stört. Und das ist mal die Basis. Möchte der Kunde was für Anti-Aging tun? Möchte er sich entspannen, einfach was für die Seele tun, was ja auch ein wichtiger Bereich der Kosmetik ist? Was ist das Ziel? Sind es Pigmentflecken? Sind es Rötungen, Äderchen, Unreinheiten? Ja. Das ist mal die Frage, was möchte der Kunde eigentlich?
Also das ist mal die Ausgangsbasis und dann analysierst du die Haut. Schaust du wahrscheinlich selber mal ganz genau hin, okay, was fällt denn dir eigentlich auf?
Genau, es wird auch besprochen, wie die aktuelle Pflegeroutine ist. Ist ja auch wichtig, dass der Kunde zu Hause mitarbeitet, wenn er ein Ziel erreichen möchte. Genau, einfach fragen, was sind die Ziele, was sind die Möglichkeiten und was kann man dann gemeinsam erreichen? Ist es realistisch?
Okay, also auch so mal abzugrenzen, was geht denn überhaupt? Was ist es im Bereich des Möglichen? Weil auch Zauberkräfte habt ihr auch nicht.
Begrenzt.
Begrenzt. Das alles ergeht nicht. Okay, also das heißt, du schaust dir immer die Haut genau an, dann schaust du wahrscheinlich auf die Poren oder was könnte denn alles so in deinem...
Man schaut sich eigentlich mal an, wie arbeitet die Haut, gibt es Probleme aktuell und woher könnten die Probleme kommen, wie könnte man sie lösen? Ja? Auch die Lebensumstände sind ja nicht ganz unwichtig. Genau. Was hat dazu geführt? Wie ist vielleicht auch der Weg schon? Wir haben viele Kunden mit unreiner Haut. Da ist dann auch die Frage, wenn sie schon ein bisschen älter sind oder länger jung sind, wie war die Haut in der Pubertät? Wie hat sich das alles entwickelt? Was wurde schon gemacht? Was war gut? Was war schlecht? Ja.
Und ehrlicherweise haben wir sie ja alle, diese kleinen Hautproblemchen. Ne? Jetzt bin ich ehrlich, ich muss auch gestehen, ich bin ja total schlechte Kundin auch für eine Kosmetikerin, weil ich gehe da einfach nicht hin.
Also gar keine Kundin.
Also, ganz, ganz selten, weil ich irgendwie, keine Ahnung, mir der Zugang irgendwie noch gefehlt hat. Aber das klärt mir heute alles auf und vielleicht bin ich dann die beste Kundin. Mal schauen. Aber eben auch, weil man ja irgendwo zuerst die Probleme braucht. Ja? Man denkt sich, okay, was sind dann... Rötungen oder eben auch die kleinen Pickelchen, die da so auftauchen. Gibt's ein Alter, in dem die Leute häufiger kommen?
Eigentlich kann man das so pauschal nicht sagen. Wir haben sehr viele Kundinnen, die mit unreiner Haut kämpfen. Und das sind jetzt nicht nur die Teenager, wie man es teilweise klassisch vermutet, sondern auch die Damen so um die 30, sage ich mal, die noch immer die Haut noch nicht ins Gleichgewicht gebracht haben. Dann steht vielleicht noch ein besonderer Anlass bevor. Oder die Damen, die dann sagen, okay, jetzt gehe ich es an, jetzt habe ich wieder Zeit für mich. Anti-Aging ist mein Thema, ich möchte frischer aussehen, ich möchte strahlen, ich möchte was für mich tun. Das sind eigentlich so die zwei großen Gruppen. Man kann auch so sagen, so spätestens ab 40 kommen dann meistens die Damen mit Themen wie Rötungen, Pigmentierungen, einfach was sich über die Jahre auch so ein bisschen aufgebaut hat, sage ich mal.
Also fühle ich mich jetzt schon irgendwie angesprochen. Ja. Also, wenn ich genau hinschaue, da ist schon auch bei mir ein bisschen was los, auf das man schauen könnte. Es ist immer dieses Thema, welcher Hauttyp bin ich denn? Und wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz geplaudert. Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt auch zu sagen, aber versuchen wir es trotzdem mal ein bisschen aufzuklären. Welche Hauttypen gibt es denn? Wie unterscheiden sich die auch?
Also grundsätzlich stellen wir eher darauf ab, was produziert die Haut im Bereich Feuchtigkeit und was produziert die Haut an Fett, an Sebum. Und dann kann man schon mal sagen, es gibt Hauttypen, den trockenen Hauttyp, wo eben Fett und Feuchtigkeit fehlen. Es gibt Hauttypen, wo die Talgproduktion vielleicht stärker ist, aber die Feuchtigkeitsproduktion schwach. Und dann gibt's Hauttypen, wo alles im Übermaß vorhanden ist. Das ist mal so die Basis, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann vielleicht. Also was produziert die Haut eigentlich? Und darauf muss ich mich einstellen und damit muss ich arbeiten.
In Wirklichkeit merken wir es ja auch ganz oft selbst, oder? Ja. Das ist diese berühmte T-Zone und die Dinge, wo man es eher ein bisschen auch selber weiß, wo da die Reise hingeht. Was sind so Warnsignale, wenn du auf die Haut schaust, wo du sagst, boah, ich glaube, jetzt solltest du vielleicht doch auch einmal einen Arzt, eine Ärztin konsultieren. Gibt es Dinge, weil natürlich wir haben diese Pigmentflecken, vielleicht auch Muttermale im Gesicht, eine Warze oder was auch immer. Wo würdest du sagen, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein?
Also absolut, zum Beispiel Thema Akne gibt es natürlich eine Grenze, wo dann schon empfohlen wird, den Arzt aufzusuchen. Es ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung, welchen Weg man gehen möchte, auch mit Medikamenten oft ein heikles Thema. Das natürlich nicht in unserem Arbeitsbereich liegt, aber die Empfehlung ist dann auf jeden Fall da. Natürlich, wenn Entzündungen da sind, Dermatitis etc., ist es nicht mehr unser Arbeitsbereich. Mhm. Die Kosmetikerin arbeitet grundsätzlich an der gesunden Haut. Mhm. Und da ist dann die Grenze.
Genau, ganz, ganz wichtig auch das zu sagen. Was ist denn jetzt ein Unterschied, wenn ich eben diese unterschiedlichen Hauttypen habe, die analysiert haben, wie gehe ich denn die Pflege auch unterschiedlich an?
Mhm. Also was bei vielen Kunden bei uns auffällt, ist, dass die Reinigung zu aggressiv ist. Es wird sehr gerne zu Gels und Schaums gegriffen, wahrscheinlich einfach psychologisch. Wenn etwas schäumt, ist es sauber, ist es gut. Kennt man ja auch vom Haarewaschen. Und das ist oft so, sage ich mal, ein bisschen der Anfängerfehler oder der Einstiegsfehler in der Beauty-Routine, wenn ich der Haut da schon zu viel Feuchtigkeit wegnehme. Und Feuchtigkeit fehlt leider den meisten Hauttypen, was die Haut dann oft auch empfindlicher macht. Dann beginnt da schon der Kreislauf in die falsche Richtung ein bisschen zu wandern, sage ich mal. Also das ist mal die Frage, die Basis jeder Pflege, jeder guten Pflege ist die Reinigung. Und wenn ich da, wie gesagt, schon falsch abbiege, muss ich das erst wieder aufholen, was ich da falsch gemacht habe. Im Endeffekt Wie gesagt, ich stelle darauf ab, wie ist die Fettproduktion, wie ist die Feuchtigkeitsproduktion. Brauche ich eher mildere Produkte oder brauche ich Produkte, die der Haut ein bisschen mehr wegnehmen, weil sie schon zu viel produziert. Und dann arbeite ich auch mit den Produkten natürlich in der Folge, habe ich eine Haut, die zu Entzündungen neigt. Dann brauche ich etwas, was eher antientzündlich ist. Habe ich eine Hautbarriere, die ziemlich gestresst ist, dann werde ich vielleicht Richtung Ceramide gehen. Ist ein extremer Feuchtigkeitsmangel, Hyaluronsäure vielleicht, auch kombiniert mit anderen Produkten, ist Anti-Aging das Thema. Und dann entsprechend auch bei der Creme und beim Sonnenschutz wird dann darauf geachtet, wie der Lipidgehalt ist, was die Haut eigentlich braucht.
Also eigentlich ganz, ganz viele Dinge, auf die man schauen müsste. Was ist denn jetzt die Empfehlung einer täglichen Hautroutine? Jetzt haben wir kurz das Thema Reinigung schon angesprochen, aber vielleicht können wir es mal so durchdeklinieren. Ich stehe in der Früh auf. Was wäre denn so die optimale Beauty-Routine, die mich gut geschützt für die Haut über den Tag bringt?
Also es ist weniger, als man denkt, glaube ich. Also wichtige Basis, wie schon erwähnt, die Reinigung. Ohne die Reinigung können die Produkte nicht richtig aufgenommen werden. Und es ist aus meiner Sicht dann auch schade um die Produkte, die auch gar nicht die Chance haben zu wirken.
Aber Reinigung jetzt nicht die argen Produkte oder eben zu viel?
Es kommt darauf an. Eben zum Beispiel ein eher trockener Hauttyp, der zu wenig Fett, zu wenig Feuchtigkeit hat, ist mit einem Öl, mit einer Milch, mit einer Creme besser beraten als mit einem Gel. Mhm. Und wie gesagt, nach dieser Hauttyp entsprechenden Reinigung wäre ideal, ein Tonic zu nehmen, um die Hautbarriere gleich zu stärken. Mhm. Dann ein Serum, weil ein Serum einfach auch sehr feuchtigkeitsspendend ist, feinmolekular, deswegen tiefer auch einziehen kann. Und in der Früh, aus meiner Sicht, das Beste, was man verwenden kann, Sonnenschutz. Jeden Tag.
Unbedingt. Und das, du bist auch nicht die Erste, die das sagt, weil es einfach so unglaublich wichtig ist, unsere Haut zu schützen. Auch für die Zukunft, fürs Altern, aber auch eben für, um Dingen vorzubeugen, die man vielleicht nicht haben möchte. Also das ist schon mal ein Start in den Tag, der ganz gut wäre. Was mache ich denn? Dann kommt bei uns Frauen meistens auch ein bisschen Make-up dazu, in unterschiedlicher Ausprägung. Was mache ich denn dann am Abend?
Am Abend beginnen wir wieder mit der Reinigung. Eigentlich ein ähnliches Programm. Die Reinigung, das darf dann vielleicht ein bisschen mehr sein, wenn mehr Make-up verwendet wurde. Anschließend wieder wäre ein Tonic ideal, ein Serum und dann eine Nachtpflege.
Also durchaus sich wirklich zu kümmern auch und nicht sie mit dem Rest Make-up ins Bett zu schmeißen. Wäre empfehlenswert.
Ja.
Jetzt kennt das wahrscheinlich jede und vielleicht auch jeder, der sich um die Hautpflege kümmert. Man steht dann im Drogeriemarkt vor diesem Regal und hat eine unglaubliche Vielzahl an Produkten da vor sich stehen, in unterschiedlichen Preiskategorien, mit unterschiedlichen Schlagwörtern, die da auf einen einprasseln, wo man sich vielleicht gar nicht mehr zurechtfindet. Was nehme ich denn jetzt wirklich? Was wäre denn so ein Tipp, dass ich vielleicht zum Richtigen greife?
Naja, der Tipp ist eigentlich zu wissen, was man will und was das Problem ist. Die Frage ist, ob man das immer selber bei der riesigen Auswahl selber weiß und auch weiß, was eigentlich das eigene Thema ist. Ich habe viele Kundinnen, die sagen, okay, meine Haut schuppt, ich verwende eine fettreichere Creme. Das löst das Problem aber nicht, wenn Feuchtigkeitsmangel der Auslöser ist. Also ich glaube, dass es teilweise für den Kunden sehr schwierig ist, das richtige Produkt auszuwählen. Und ja.
Da wäre eben dann der Gang zur Expertin empfehlenswert, um das Grundthema zu analysieren und vielleicht eben auch dann genau für dich passt vielleicht eben dieses Serum besser oder diese Pflege besser.
Das vielleicht einmal analysieren zu lassen, mal zu besprechen, bin ich auf dem richtigen Weg. Manche Leute haben auch ihrer Haut schon ein bisschen Schaden zugefügt. In den letzten Jahren waren gerade die Themen mit den Säuren sehr stark, also sehr aktuell, wo viele Leute ihre Hautbarriere wirklich nachhaltig mit zu viel Peeling, zu viel Säure etc. auch geschädigt haben. Das heißt, zu viel muss nicht immer oder mehr muss nicht immer besser sein.
Also da auch ganz gut auszuwählen. Jetzt haben wir bei der Reinigung schon gesagt, okay, auch Wasser spielt natürlich eine Rolle. Zum einen natürlich Sommer viel Wasser trinken, das wissen wir in Wirklichkeit, wir müssen es nur tun. Aber hat auch zum Beispiel die Temperatur beim Waschen, jetzt sagen wir unterschiedliche Wasserarten, auch da was einen Einfluss?
Ja, natürlich. Also das Wasser hat einen großen Einfluss. Es sollte nicht zu heiß sein, das tut der Haut nicht gut. Es gibt auch Regionen zum Beispiel, wo man weiß, wenn jemand zu Akne neigt, in den USA zum Beispiel, dass das durchaus wieder Schübe auslösen kann. Also das Wasser hat einen Einfluss. Wir sind in Österreich ja doch sehr glücklich mit der Wasserqualität. ja, es sollte nicht zu heiß sein, vielleicht auch nicht nur kalt, sage ich mal, weil sich doch alles auch ein bisschen öffnet, die Poren ein bisschen öffnet, alles entspannt, ja.
Also da durchaus auch mal drauf schauen, dass man es eben nicht immer nur eiskalt oder ganz heiß verwendet, weil man es vielleicht so gewöhnt ist. Wir wissen ja auch, die Umwelt hat einen riesen Einfluss auf unsere Haut. Wo sagst du, was sind Umwelteinflüsse, die wirklich stark belastend sind?
Naja, also neben der UV-Strahlung, die wir schon angesprochen haben, die doch, glaube ich, mehr in unserem Leben teilweise ist, als wir denken. Auch wenn man das Büro hat an einem schönen großen Fenster oder viel im Auto sitzt, sollte man die Strahlen nicht unterschätzen. Für mich ist der Vergleich immer ganz nett, wenn man denkt gar nicht dran, was alles so in der Luft ist und was man sich dann am Abend eben auch abwaschen sollte. Für mich ist der Vergleich immer nett, jeder, der eine Wohnraumlüftung hat, soll sich den Filter mal anschauen und dann hat er eine Idee, was in unserer Luft ist. Und viele Leute sagen auch, naja, ich habe mich in der Früh nicht geschminkt, ich verwende kein Make-up, ich war zu Hause oder ich bin nur kurz spazieren gegangen, warum soll ich meine Haut am Abend reinigen? Dann wäre das aus meiner Sicht der Ansatz, um vielleicht drüber nachzudenken. Ja?
Also da ist ordentlich was los. Und wir kennen auch die Unterschiede, dass im Sommer meistens die Haut ein bisschen anders ist als im Winter.
Ja, das haben wir unter anderem dem zu verdanken, dass natürlich die kalte Luft im Winter oder auch die Heizungsluft oder Klimaanlagenluft der Haut nochmal mehr Feuchtigkeit wegnimmt. Deswegen ist sie dann auch eher ein bisschen gespannt, juckt ein bisschen mehr, neigt vielleicht mehr, gerade wenn man sich schminkt, merkt man es zu kleinen Schüppchen, weil da einfach der Haut auch nochmal mehr Feuchtigkeit entzogen wird. Ja.
Probieren wir mal so kleine Tipps herauszukitzeln. Was wäre so eine Empfehlung? Jetzt habe ich vielleicht kleine Pickelchen. Also von grober Akne reden wir nicht. Da empfehle ich an dieser Stelle, unsere Podcast-Folge zum Thema Akne sich anzuhören, wenn wirklich das schon große Ausmaße angenommen hat. Aber eben diese kleinen Pickelchen kennen wir. Ausdrücken. Alles, was wir halt so gerne machen. Was wären so die kleinen Tipps? Was könnte ich denn tun?
Also ausdrücken bitte nicht. Was ein wichtiger Tipp ist aus meiner Sicht, abgesehen von der regelmäßigen 2-mal täglich die richtige Reinigung, dass ich da einfach schon mal dem vorbeuge. 1 bis 2-mal in der Woche ein entsprechendes Peeling verwenden. Bitte nicht die Körnchen-Peelings und schon gar nicht bitte das Zucker oder Salz aus der Küche verwenden. Das ist zu aggressiv, dass man da einfach die Verhornung sanft abnimmt und dass auch hier sich alles besser lösen kann, die Wirkstoffe wieder von den Produkten besser aufgenommen werden können und dann vielleicht was gegen die Entzündungen, weil kleine Entzündungen werden dann doch dabei sein, wirkt, ja.
Das kennen vielleicht auch viele, und das haben, also ich kenne auch natürlich viele andere Mamas, so wie ich, die dann so kleine, gerade nach der Schwangerschaft kriegt man so dann die kleinen Pigmentfleckchen oder auch größere. Was machen wir denn gegen diese?
Also im Idealfall wäre es eben schon, den Sonnenschutz in die tägliche Pflege schon integriert zu haben, bevor man schwanger ist. Durch die hormonellen Veränderungen ist man trotzdem einfach dann noch anfälliger, auch für Pigmentflecken, das kennen viele Damen. Man muss dazu sagen, die hormonelle Veränderung endet ja nicht mit der Geburt, es gibt dann noch die Stillzeit etc., es dauert einfach alles. Diese Pigmentierungen gehen oft, wenn man Geduld hat, von selber wieder weg. Das ist das Gute, man braucht halt Geduld. Ja, wie gesagt, der UV-Schutz ist eigentlich das beste Mittel, das wir da haben. Vorbeugen ist immer besser als reparieren. Aber wenn die Pigmentflecken mal da sind, gibt es natürlich verschiedene Produkte, Anwendungen, wo man das Ganze reduzieren kann, damit arbeiten kann.
In den meisten Fällen. Genau, jetzt sind wir schon bei den Anwendungen. Was gibt's denn da? Was könnt ihr da machen mit uns?
Also bei den Pigmentflecken ist ein schwieriges Thema, muss man schon noch mal sagen. Es gibt die, die oberflächlicher sind, an die kommt man meistens gut ran. Und es gibt die, die tiefer sind. Da ist es leider schwieriger, muss man ehrlich sagen. Behandlungen, die wir da anbieten, sind zum Beispiel Mikrodermabrasion, dass man einfach wirklich alles Oberflächliche mal abnimmt, auch die Zellregeneration anregt. Da wäre auch Needling eine gute Variante.
Ein totales Trendthema, oder?
Ja, zu Recht.
Genau. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, um was da geht, wie das funktioniert? Ja.
Also beim Needling geht es darum, dass man mit vielen feinen Nadeln mikroskopisch kleine Verletzungen in der Haut erzeugt und die Haut dadurch zur Regeneration angeregt wird. Quasi ich erzeuge eine kleine Wunde, tiefer oder weniger tief. Die Kosmetikerin darf nur bis 0,5 mm niedeln, außer ein Arzt ist dabei, dann darf es auch ein bisschen tiefer gehen. Und der Körper bekommt das Signal, ich habe eine Wunde, ich muss daran arbeiten. Und das nützen wir für uns, um die Regeneration anzuregen. Und so können zum Beispiel auch stärker pigmentierte Areale optisch wieder verbessert werden, weil die Zelle ja quasi, wenn sie zu viel Pigment produziert, ja eine Fehlfunktion hat falsch gesteuert ist quasi. Und wenn die Zelle sich regeneriert, kann auch dieses Problem damit behoben werden.
Also die Flecken jeglicher Art, jetzt gibt es ja auch im Alter, natürlich kommen die einen oder anderen Flecken, kann man versuchen, damit ein bisschen zu verbessern.
Kann sein, ja genau. Ja.
Ist total spannend, was man da machen kann. Wie geht sie mit Rötungen um? Also dass man einfach sagt, man hat einfach ein bisschen einfach rote Backerl oder einfach gewisse Rötungen.
Es kommt darauf an, woher die Rötungen kommen. Mhm. Oft ist ja der Hintergrund, dass die Äderchen erweitert sind, die dann ein bisschen durchscheinen, wo sich dann auch Blut staut, das dann eben besser durchleuchtet. Je älter wir werden, desto dünner wird die Haut auch und desto mehr scheint es dann auch durch. Da ist auch wieder, wie pflege ich meine Haut? Keine zu aggressiven Produkte, keine mechanischen Peelings verwenden in dem Fall, weil das einfach mehr reizen könnte. Es ist dann auch oft eine leichte Bindegewebsschwäche. Produkte, die helfen, aufzubauen, das Gewebe zu stärken, keine Säure verwenden, also eher milder dann arbeiten und wieder mal der Sonnenschutz.
Der Herr verfolgt uns und das ist auch gut so, dass man wirklich, wir bleiben da drauf.
Ja, bitte.
Wir bleiben drauf.
Es tut nicht weh.
Es tut nicht weh. Aber es ist eben auch, es gibt ja auch Make-up mit Sonnenschutz. Ist das was du empfehlen würdest?
Bin ich auch nicht der größte Fan davon. Yeah. Das Problem beim Sonnenschutz ist, dass die meisten Leute zu wenig davon verwenden. Und das heißt, es gibt ja die sogenannte Zwei-Finger-Regel, dass ich vom Scheitel bis zum Kinn inklusive Ohren 2 Fingerlängen Sonnenschutz auftragen sollte.
Zwei Fingerlängen,
das tut okay. Aber die meisten Leute nicht.
Und dann man macht einen Tupferl, oder?
Ja,
Tupferl
genau,
auf den
genau.
Finger und dann geht's schon.
Ja, aber das hat dann auch nicht mehr den angegebenen Schutzfaktor, wenn ich nicht die entsprechende Menge verwende. Und beim Make-up mit Sonnenschutz ist es so, dass dann oft ein eher geringerer Faktor dabei ist oder auch die Menge, die ich auftrage, nicht die ist, die verwendet werden sollte, um den Sonnenschutzfaktor zu erreichen. Insofern ist es ein bisschen eine trügerische Sicherheit, aber ergänzend ist es natürlich toll.
Gibt's auch Männer, die immer mehr auf das schauen, und die Antwort ist sicher ja. Also wie unterscheidet sich denn vielleicht auch die Männerhaut von der Frauenhaut?
Ja, also es gibt immer mehr Männer, die auch ins Kosmetikinstitut kommen und das auch sehr genießen. Die Männerhaut ist meistens öliger, sage ich mal, und grundsätzlich dicker, wenn man sie angreift. Ja? Also das ist schon robuster, würde ich auch sagen.
Ja? Aber von der Pflege her wahrscheinlich dann trotzdem auch ähnlich zu behandeln.
Ja, je nachdem, wie halt dann die individuelle Hautproduktion ist. Wenn ich eine Frau habe mit einer dickeren Haut, die mehr Talg produziert, wird sie vielleicht eine ähnliche Pflegeroutine haben. Bei den Männern ist es teilweise halt so, dass ich da dann schon mal doch zum milden Schaum greife, bevor sie gar nichts verwenden.
Was bestimmt auch der Fall sein könnte. Ja. Was mache ich denn oder was könntest du empfehlen, wenn ich sehr, sehr trockene Haut habe, die vielleicht eben auch ein bisschen schuppt, also wo ich wirklich merke, ach, da fehlt echt Feuchtigkeit.
Also die Frage ist, ist die Haut fetttrocken oder dehydriert, feuchtigkeitstrocken wieder? Wenn beides fehlt, was ja auch gerne vorkommt.
Wie merke ich da den Unterschied?
Naja, eine Haut, die Feuchtigkeitsmangel hat, schuppt zum Beispiel ein bisschen. Eine Haut, die aber trotzdem Talg produziert oder genügend Fett produziert, ist ja dann trotzdem wieder glänzend ölig in der T-Zone. Die Haut ist ja auch nicht in jeder Zone im Gesicht gleich, sage ich mal. Und das ist dann auch ein bisschen die Schwierigkeit. Oft haben die Leute eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ob sie das mögen, wenn Produkte reichhaltiger sind oder nicht. Das ist eigentlich das eigene Gefühl gar nicht so schlecht oft. Seren sind mein absolutes Lieblingsprodukt. Sollte man nicht darauf verzichten, vielleicht manchmal auch mehrere, wenn die Haut es braucht. Ja, entsprechend dann eben auch regelmäßig 1 bis 2 Mal die Woche ein Peeling machen, dass eben auch alles, was so an der Oberfläche an alten Schuppen da ist, sage ich mal, dass das abgenommen wird und auch die Wirkstoffe, die ich der Haut ja zuführen möchte, wirklich in die Haut kommen und nicht diese alten Schuppen versorgen, die eigentlich ja schon weg dürfen.
Was hältst du von Gesichtsmasken? Da gibt's jetzt auch ganz viele, die man so mit Tuchmasken und Co. Was ist da so deine Einschätzung?
Halte ich auch sehr viel davon.
Ja.
Am besten wieder in Kombination mit einem Peeling, damit alles gut aufgenommen werden kann. Aber 1 bis 2 Mal die Woche auch eine Maske finde ich eine tolle Sache. Je nachdem, was eben die Haut wieder braucht. Tuchmasken sind meistens für mehr Feuchtigkeit. Crememasken haben mehr Lipidgehalt. Es gibt mittlerweile auch tolle Overnight-Produkte, mit denen ich einfach ins Bett gehe, wenn der Zeitfaktor Faktor das Hindernis ist.
Das ist einfach in der Früh dann wieder auch runtergebe. Jetzt haben wir gesagt, wir reden jetzt nicht über Botox und Co., aber Fältchen sind natürlich auch ein Thema. Gibt es da Behandlungen auch von eurer Seite, die da helfen?
Natürlich ist halt immer die Frage, wie weit fortgeschritten. Also eine Kosmetikerin wird kein Lifting machen können, weil wenn ein Hautüberschuss da ist, ist ein Hautüberschuss da. Was wir natürlich machen können, ist, dass wir die Hautregeneration anregen mit verschiedenen Behandlungen wie Ultraschall, wie Mikrodermabrasion, wie Needling. Auch Fruchtsäure, wenn die ersten Fältchen da sind, kann gut helfen im Winter als Behandlung. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist immer, dass die Basis eigentlich auch zu Hause stimmt, dass ich jeden Tag der Haut die bestmögliche Versorgung biete.
Ja. Wie funktioniert denn so ein Fruchtsäure-Treatment, nenne ich es jetzt?
Das kommt je nach Marke drauf an, wie die Behandlung abzulaufen hat. Bei uns ist es so, dass die Haut abgereinigt wird. Sie wird dann eben mit der Säure behandelt. Die bleibt eine gewisse Zeit auf der Haut und wird dann wieder abgenommen und dann nachversorgt. Wird bei uns nur von Oktober bis April gemacht, weil trotzdem jede Behandlung, die auch die Haut intensiver anregt, sage ich mal, oft zu mehr Lichtempfindlichkeit führen kann, gerade Säure natürlich. Und deswegen wird das dann auch nur im Herbst, Winter gemacht. Man braucht bei unserem Behandlungsplan 3 bis 5 Behandlungen im Abstand von 2 bis 3 Wochen. Das kommt immer darauf an, wie robust ist die Haut, welches Ziel habe ich etc.
Und quasi auch einfach, um die Haut frischer zu machen. Und wann würdest du das zum Beispiel nicht machen? Bei welcher Art von Haut?
Bei einer Aknehaut zum Beispiel, wenn ich schon lauter offene Stellen auf der Haut habe, würde ich keine Säure verwenden. Schwangere natürlich. Was für eine Art von Haut? Fruchtsäure ist eigentlich, je nachdem, welche Zusammensetzung ich nehme, für viele Hauttypen geeignet. Man passt einfach das Protokoll dann an.
Also da begibt man sich in die fähigen Hände der Expertin, die dann auch ganz genau weiß, welche Behandlung passt, eben auch wo ganz genau dazu. Was sagst du zu Menschen, die sagen, ich habe überhaupt keine Zeit für Hautpflege?
Ja, das ist ein klassisches Thema. Die Zeit fehlt uns in vielen Bereichen des Lebens, egal ob es das Training ist oder die Kosmetik oder oft eben Zeit für sich selber ein bisschen. Ich glaube, man muss einfach selber sich die Zeit nehmen wollen. Man muss vielleicht schauen, ich sage immer, man kann ja auch zeiteffizient gewisse Dinge machen. Und ich muss ja nicht mit 10 Produkten anfangen. Ich kann mit 3, 4 Produkten mal anfangen, dass ich mal eine Basis habe. Und dann merkt man vielleicht, dass es, wenn man 2, 3 Wochen diese neue Routine integriert hat, dass es gar nicht so schlimm ist, sage ich mal. Ja.
Wie bei jeder Gewohnheit, man muss mal starten und das eine Zeit lang durchziehen und dann wird es ganz, ganz normal für einen. Was ist für dich so der schlimmste Fehler, den man bei der eigenen Hautpflege machen kann?
Der schlimmste Fehler? Zu grob zu sein. Egal ob mit Produkten, einfach zu grob und die Haut zu schädigen damit. Ja? Oder sie nicht zu schützen. Ja? Das sind eigentlich so die groben Fehler, würde ich sagen.
Eben, weil du eben auch die Peelings und diese Dinge angesprochen hast. Was ich aber auch, das poppt bei mir jetzt gerade ständig auf, ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Alter, ist diese Gesichtsmassagen, die man dann selber machen soll, die schauen auch zum Teil so grob aus, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich massiert ja die Haut natürlich auch und arbeitet die Produkte ein, aber ist dieses quasi Face-Yoga und was da nicht alles gibt auch irgendwie?
Also ich denke,
hilfreich?
Du redest von diesen Steinen, Gua Sha etc.
Auch da, genau. Ja.
Also ich denke, das sind alles Dinge, die man integrieren kann, sind angenehm. Gerade bei diesen Massagen, Steinen geht es ja sehr stark darum, den Lymphfluss anzuregen, was eine gute Sache sein kann. Es sollte natürlich vollständig sein. Ich kann den Lymphfluss allein im Gesicht wahrscheinlich nur begrenzt anregen, wenn ich zum Beispiel den Hals außen vor lasse. Aber ich denke, alles, was einem selber gut tut und zur Entspannung beiträgt, kann nicht so falsch sein in diesen Bereichen. Ja.
Das kann man, glaube ich, alle unterschreiben. Was wäre denn dein, umgekehrt gefragt, dein Nummer-1-Tipp, wo du sagst, auf das bitte, weil so, wenn du schon gar nichts machst, aber diese eine Sache, die wäre echt gut.
Also diese eine Sache ist schwierig. Dürfen es 3 sein?
Ja, okay. Machen wir Top 3.
Dann wären wir wieder bei der Reinigung, beim Serum und beim Sonnenschutz. Ganz ehrlich, ja.
Also diese 3 Dinge, die geben wir jetzt mit und hoffen, dass sich die Leute damit auch was Gutes tun. Nämlich für die Gesundheit der Haut, aber natürlich auch für die Optik. Auch das gehört dazu.
Geht ja darum, sich um seinem eigenen Körper wohlzufühlen und wenn man in den Spiegel schaut. Also insofern, man tut ja was für sich selber.
Absolut. Und auch eben der Gang zur Kosmetikerin, ich höre auch raus, es ist ja auch ein Wohlbefindensthema. Man gönnt sich das ja auch mal.
Es ist vielleicht nicht jede Behandlung immer die angenehmste. Yeah. Das werden auch viele meiner Kundinnen unterschreiben. Aber grundsätzlich, die Kundinnen kommen ja gerne zu uns. Sie freuen sich auf das Ergebnis, auch wenn manche Behandlungen dann vielleicht schon ein bisschen unangenehmer sind, wenn es ein bisschen mehr piekst. Aber grundsätzlich, wie gesagt, es gibt auch sehr schöne, entspannende Behandlungen. Man darf auch, weil du es gerade angesprochen hast, die Wirkung einer professionellen, guten Gesichtsmassage aus meiner Sicht nicht unterschätzen. Das unterschätzen heutzutage viele Leute. Es wird immer nach Geräten gefragt. Aber es ist leider auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, wenn jemand eine wirklich gute Gesichtsmassage beherrscht, wie die Haut danach ausschauen kann. Ja?
Also das durchaus mal zu genießen. Vielen lieben Dank für diese Einblicke in deinen Ton und was wir auch vielleicht beitragen können, wie du es gesagt hast. Die Basis, die legen wir alle in unserem Alltag. Zum Abschluss die Frage, die ich allen stelle. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Wieder nur eine Sache. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die mich gesund und glücklich machen. Wahrscheinlich ist ausreichender Schlaf für Gesundheit und Ausgeglichenheit nicht unwichtig, aber es gibt viele Dinge. Eins zu sagen, ist schwierig.
Ist schwierig. Dein Top ist also Schlafen. Du bist auch nicht die Erste, die das sagt. Also das ist oft unterschätzt auch, wie gut der Schlaf auch vielleicht für die Haut ist dann.
Ja.
Strich. Vielen lieben Dank. Danke für diese Einblicke. Danke für den Besuch. Das ist unsere 6. Folge zum Haut-Special gewesen. Für alle, die noch nicht alle reingehört haben, also gerne mal nachschauen auf nachrichten.at/podcasts, sind alle zur Verfügung, auch überall, wo es Podcasts gibt, natürlich abrufbar. Und an dieser Stelle empfehle ich auch immer, am Mittwoch den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten zu lesen, gesamtheitlich. Da geht es um unsere Gesundheit in allen Facetten und Themen. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.